Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Mein heutiger Gast im Doppelpunkt ist der Regisseur Dani Levi, der nach vielen, vielen Jahren in Deutschland jetzt einen Film in der Schweiz machen will und gerade einen neuen Film im Kino hat. Und zwar eine wunderbare Komödie. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Dani Levi, ein Name, den man seit vielen Jahren in der Schweiz kennt, aber er ist seit vielen Jahrzehnten, kann man so sagen, in Deutschland. Es kommt er auf eine Art und Weise wieder zurück in die Schweiz. Auf eine Art und Weise. Wir werden über das reden, aber zuallererst natürlich, danke vielmals, dass du gekommen bist, Dani. Wer bist du?
Wer bin ich?
Ja?
Und vor allem wie viel?
Ja. Ist meine Frage, seit all diesen Jahren hast du alles nicht mitbekommen, weil du da weg warst, bestelle ich immer noch im Radio und im Fernsehen, wer bist du? Weil es so eine einfache Frage ist, niemand kann sie beantworten.
Ja, das stimmt. Der Spruch ist ja ursprünglich, also der David Brecht hat ja dann sein Buch danach benannt, wer bin ich und wenn ja, wie viel, aber der Spruch ist von uns.
Aha.
Und wo sie wirklich nochmal so eine harte Copyright-Klage mit ihm
Aber nicht mit mir auch?
Nein, mit dir nicht.
Ja, alles gut.
Nein, das ist tatsächlich eine schwierige Frage und ich muss auch feststellen, ich bin jeden Tag wirklich auch ein bisschen jemand anders. Das bleibt natürlich so eine alte Hülle, die manchmal ein bisschen anstrengend ist.
Aber kannst du ein bisschen präziser irgendwie bringen? Wie muss man sich den Dani Levi vorstellen? Was sind so seine wichtigsten Eigenschaften?
Also ich glaube, ich habe ein wirklich gutes Herz.
Okay! Weißt du, ich habe irgendwie schon die verschiedensten Antworten gehört.
Nein, ich bin glaube ich ein sehr gutmütiger, liebender Mensch. Und,
hilft das im Leben oder schadet es mehr?
Es hilft auch mehr, würde ich sagen.
Ja.
Und, ansonsten würde ich sagen, bin ich sehr splinig, ich bin chaotisch, ich habe auch ich habe ja ein Chaos-Levi als E-Mail-Adresse. Ich bin,
ist das auch etwas, wo du dich damit ein bisschen kapriziös zeigen willst?
Nein, kapriziös würde ich es nicht nennen, aber es ist einfach relativ ehrlich. Es ist so gleichzeitig, wie soll ich sagen, Fluch und Segen.
Also aber als Filmregisseur muss man ja eigentlich
strukturiert sein.
Ja, da hat man einen riesen Apparat. Wenn man chaotisch ist, dann verliert man schnell viel Geld. Ja. Also irgendwie geht die Eigenschaft Beruf nicht zusammen.
Nein, chaotisch bin ich im Film ist es so, dass du jede Menge, wie im Fernsehen auch, das kennst du, gibt es ja wahnsinnig viele Kontrolleure. Mhm. Und Leute wollen ja schauen, dass niemand über die Stränge haut und dass irgendwie das Chaos irgendwie einigermaßen strukturiert wird. Aber im Inneren bin ich natürlich schon jemand, der, wie soll ich sagen, wo sehr viele Energien und sehr viele Elemente aufeinander lässt, aufprallen und wo nicht primär strukturiert an Sachen angeht, sondern wirklich sehr emotional, sehr sensitiv. Und auch beim Drehen übrigens bin ich jemand, der, ich glaube, wirklich einen sehr chaotischen Drehplatz hat. Mhm. Und das lieben Schauspieler sehr, sehr.
Ja, aber wenn man älter wird, und das darf ich jetzt sagen, du bist jetzt 59, du bist nicht mehr ganz ein Teenager, kostet das nicht viel Energie, wenn man eben chaotisch
ist? Doch. Ich habe ja gesagt, es ist Fluch und Segen. Doch, Chaos kostet Energie, gar keine Frage. Und manchmal ich reg mich wahnsinnig auf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas nicht finde oder wenn ich denke, das habe ich doch jetzt irgendwo gerade gehabt oder habe ich daran denken und dann ist es nicht da und so. Ich meine, das kennen, glaube ich, viele Leute, aber das ist... wie gesagt, ich versuche das Beste daraus zu holen und irgendwie zu sagen, das Chaos ist auch Potenzial. Es ist auch etwas, was irgendwie auch auf eine Art dysfunktionale Film eben auch liebenswert, charmant und spannend macht. Und wir leben auch abwechslungsreich, aber es ist auch anstrengend.
Gut, reden wir doch ein bisschen, wo du herkommst. Man hört es irgendwie noch aus Basel.
Bisschen, ja.
Ja, genau. Und was hast du eigentlich wollen werden, als du Bub warst?
Du, ich hab natürlich auch Phasen durchlaufen. Ich meine, das kennst du auch von deinen Kindern und so und von dir selber wahrscheinlich auch. Früher bin ich groß Zirkusfroh gewesen. Also das, ich habe unbedingt wollen im Zirkus dabei sein. Als Clown oder Akrobat oder was auch immer. Das ist ein grosser Traum gewesen. Da habe ich dann aber als Kind ja schon durchlebt, 2 Jahre, bin ich im Zirkus Basilis gewesen. Und danach bin ich kuriert gewesen. Darauf aber habe ich wollen, ehrlich gesagt, Detektiv, Privatdetektiv werden, das ist, ich habe, ja,
warum? Einfach hast du viel amerikanische Filme gesehen?
Wir haben ja nicht geschaut. Ich habe nicht einmal Fernsehen daheim gehabt damals.
Ehrlich?
Nein.
Die Eltern haben sich wollen von dem Schmutz schützen.
Du, es ist jetzt leider zu spät, sie sind beide tot, aber eigentlich hätte ich gerne mal gefragt, wo wir kein Fernsehen hatten.
Wie gefragt?
Nein.
Wieso nicht? Also ich meine, wenn man dann zurückschaut, eben, ich bin im Film das ganze Leben, ich mache Fernsehproduktionen und die Haie haben wir kennengelernt, da könnte man mal fragen, was ist eure Meinung zu dem Thema?
Ja, also ich meine, es ist natürlich, meine Oma hat Fernsehen gehabt und wir haben einen Tag in der Woche, sind sowohl ich wie meine Schwester Miriam zur Oma gegangen und haben wirklich schön von früh shoppen, 13 Uhr ungefähr oder 12, bis zur Nacht am 9 oder so, oder am 8, 9 am Stück
bei der Oma. Einmal pro Woche?
Immer am Sonntagnachmittag. Fernsehen geschaut, Milky Way gegessen, Mars gegessen und irgendwie völlig happy gesehen, dass wir können. Schwarz-Weiß-Fernsehen natürlich noch, zwei Sender.
Also die Auswahl war relativ beschränkt gewesen, verglichen jetzt mit deinen Kindern, Digital Natives natürlich, wie alle anderen auch, die wahrscheinlich eben mit dem iPhone rumrennen die ganze Zeit und Sachen posten und Chats machen und so, ist das ganz...
Ja, so extrem, also sie sind schon Natives. Mein Sohn ist 10 und meine Tochter ist 16. Und, meine Tochter ist tatsächlich so, die hat jetzt auch eins von unseren ausdienten iPhones seit ein paar Jahren, 2 Jahre oder so. Mein Sohn hat noch nichts.
Hallo, mit 10?
Ja.
Wie kommt er da durch in der Schule? Haben die anderen nicht alle?
Ja, schon, aber da muss er durch.
Das ist der Vater. Ist das jetzt die nächste Generation? Deine Eltern haben das Fernsehen verboten, du deinem Kind das iPhone. Können wir da eine Sache nehmen?
Ich muss mir gerade die Jacke ausziehen, wenn das jetzt so heiß hergeht. Nein, er benutzt
mit
natürlich trotzdem unsere iPhones, Stylis und Clouds. Nein, er hat nichts. Nein.
Aber das ist bewusst als Erziehungsmaßnahme.
Ich finde, es ist einfach noch zu jung.
Mit 10?
Ich finde es, ja.
Aha, die meisten haben schon mit 8, habe ich
das Gefühl. Nein, das finde ich Blödsinn, wirklich. Mhm. Also auch ich finde, ein Kind braucht auch mit 10 noch kein iPhone. Oder sowieso auch grundsätzlich kein Smartphone und auch nicht einmal ein Telefon, meiner Meinung nach. Ich finde das Quatsch. Also die ganze Helikopter-Eltern-Attitüde finde ich sowieso, ehrlich gesagt,
wieso Helikopter? Ich meine, du hast einfach Großmutter gehabt, die dich still geweiht hat am Sonntag. Und,
ich will einfach, das ist doch, heute werden Telefon, Entschuldigung, der geht 300, 500 Meter von daheim heim, geht in die Schule. Das ist doch, ich brauche keine Überwachungskamera von ihm und keine Apps, die irgendwie zeigen, wenn er irgendwie sein Revier verlässt und das ganze Zeug. Nein, ich finde, das reicht, wenn er mit 12, 13 irgendwie ein Telefon kriegt.
Okay, hast du ihm das irgendwie in Aussicht gestellt?
Ja.
Gut. Also, du bist kein Privatdetektiv geworden, oder?
Nein, aber eine Zeit lang habe ich es probiert.
Ja, wirklich?
Kriminalfall, ja, klar. Wir haben einen Kriminalfall aufgegriffen aus der Zeitung, sind recherchiert, haben Spuren gesucht und haben das Gefühl gehabt. Nein, Jan und, ja, absolut. Das ist Jan und
Alter?
Ja, so 13, 14, 15.
Und haben wir irgendeinen Fall gelöst?
Ja.
Was? Komm jetzt.
Ja, also ich
Polizei nicht gelöst hat.
Habe ich zum Beispiel eingeschnappt, 1997.
Machst du einen Witz?
Ja, ich mache einen Witz.
Eben, genau. Mit Posträuber, das ist ein Thema, auf das wir noch kommen werden.
Ja, ich hatte ja noch einen Bridge gegeben.
Genau, aber jetzt sind wir noch nicht ganz. Also gut, das mit dem Privatdetektiv ist dann nichts geworden. Und dann?
Dann, überlegen wir mal schnell.
Du, übrigens,
ich habe mal eine ganz kurze Phase gehabt, wo ich Balletttänzer werden wollte.
Du bist, ja. Wie gross bist du?
Ich bin 1,69.
Kann man mit 1,69 Balletttänzer?
Ja, ich glaube, nur Rief ist nicht grösser
gewesen. Nicht? Ah, ja.
Nein, glaube ich nicht.
Okay. Aber hat sich grösser gemacht?
Ja, auf der Spitze, ja, aber genau. Das habe ich nie so geschafft.
Okay.
Nein, aber du, ich habe viel Wünsche gehabt. Ich wollte einfach wollen, nur Bandenkönig werden.
Aha.
Ich bin riesen Fan vor der Roten Zora.
Logisch.
Und habe unbedingt in so einer Banze. Wir haben auch Höhlen gebuddelt und graben in irgendwelche stilligen Brachen. Also ich hätte auch können, theoretisch in Peru oder in Mexiko Bandenchef.
Nein, das habe ich. Aber hast du kriminelle Energie?
Nein.
Oder rebellische Energie?
Das ja.
Ja? Hast du das Gefühl, ich muss irgendetwas machen, was außerhalb vom System ist?
Ja. So eine Robin Hood-Figur hat mich schon sehr fasziniert.
Genau, und aufgrund von dem bist du zum Schweizer Fernsehen gegangen.
Als Pepperoni meinst du, oder?
Ja. Muss man vielleicht noch der jüngeren Generation sagen, ist nicht mehr ganz so präsent in der Gegenwart.
Ja.
Was das war, kannst du vielleicht erzählen kurz?
Ja, Mattel ist eine Fernsehserie, die einmal wöchentlich am Sonntag zu oben der absolute Strassenfeger war, 1984. Wir haben 40 Folgen gedreht, jede Woche ist eine Folge gedreht worden und eigentlich am Wochenende gerade ausgestrahlt. Also die Idee ist eigentlich, dass ich relativ aktuell auf Tagesereignisse eingehe.
Jörg Schneider hat die Hauptfigur gehabt.
Jörg Schneider,
der leider vor kurzem verstorben ist.
Jawohl. Ja. Ah, Silvia Jost.
Und du hast den Küchenlehrling.
Genau, ich habe den Küchenlehrling
gespielt. Wie bist du denn eigentlich gecastet worden? Weil Casting ist ja in deinem Beruf etwas vom Wichtigsten. Wie bist du gecastet worden dort?
Also ich kann mich sehr genau erinnern, auch in Zürich ist das gewesen. Ich bin gekommen, dann ist der Thomas Ostettler und der Joschi Scheidegg, glaube ich, damals auch noch irgendwie in irgendeinem, weiss ich nicht mehr was, in einer Wohnung, glaube ich, gesessen, wo sie gewohnt haben. Und dann bin ich gekommen.
Am Stauffacher?
Ja, ich weiss nicht mehr. Ja, können Sie, ja, genau.
Genau,
ja.
Da bin ich auch gesehen, wo ich, Thomas ist ein Kollege von mir.
Okay.
Also.
Genau, Stauffacher. Und dann bin ich, glaube ich, einfach nur relativ frech gesehen. Dann bin ich besetzt gesehen, fertig.
Fertig?
Ja.
Würde es heute noch so funktionieren?
Also es gibt schon Leute, die einem schnell überzeugen. Also die haben einfach, ich weiss nicht, wenn haben sie einfach die Vorstellung gehabt, dass jemand kommt, der auch mitgestaltet und so. Das haben ja dann auch gemacht bei der Figur.
Genau, sehr erfolgreich gewesen. Man hat nie gewusst, warum es abgesetzt worden ist. Hast du es mal herausgefunden?
Du, es war von Anfang an geplant, nur ein Jahr, erst einmal. Und es war einfach die Idee, gewesen, neuralgische Jahr 1940 Fernsehserien über Schweizer Realität zu machen. Das ist, finde ich, gelungen. Und es ist jetzt nicht alles, hat nicht alles glänzt, was sie gemacht haben.
Aber es ist dort innovativ ist und groundbreaking.
Ja, und es ist natürlich elektronisch gefilmt worden, was für mich völlig neu war.
Weil damals hat man noch 16mm Film gemacht.
Ja.
Und zusammengeklebt und zusammengepappt. Das habe ich auch noch erlebt.
Ja, absolut.
In diesen Zeiten.
Ja.
Also, und dann hast du gesagt, jetzt will ich Schauspieler gehen ans Burgtheater.
Nein, also ich bin ja schon der Vorschauspieler gewesen. Ich habe ja in Basel schon Kinder- und Jugendtheater, also eigentlich Jugendtheater gemacht, von 1977 bis 1979. Dann bin ich in Berlin auch als Schauspieler Jugendtheater gemacht,
hast du können?
Theater Rote Grütze.
Hast du denn vom Theater Akzent her?
Ja.
Wieso hast du offenbar akzentfrei?
Nein, ich bin nicht akzentfrei gewesen. Also ich glaube, das hat man schon gehört, aber es hat jetzt einfach niemand gestört. Das ist nicht, ich bin ja nicht im Staatstheater gewesen, wo man jetzt für die Möwe oder für was weiß ich Horvat irgendwie super irgendwie mal so. Nein, das ist gegangen, bei dem Theater Rote Grütze ist das gegangen und dann bin ich.
Ist das ein kleines Linkstheater gewesen?
Ja, ist sehr ein Linkstheater.
So, ja. Rote Grütze, gell?
Ja, wobei Rote Grütze ist ja eigentlich ein Dessert.
Genau, und sehr süß. Ja. Und sehr gut.
Und zu Bären, wenn es gut gemacht ist, ist es gut.
Genau, kennt man in der Schweiz eigentlich nicht in dieser Form.
Nein, die Rote Grütze ist wirklich, muss ich wirklich sagen, dass, wie wir jetzt so relativ schnell hin und her Ping-Pong spielen und so, ist schon für mich eine sehr prägende Zeit gewesen, weil ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das ist eine sehr engagierte, sehr politische, sehr wache, auch sehr gruppendynamische Theatergruppe gesehen, unabhängig, eben nicht wie die ersten Jahre, als ich am Basel-Theater gesehen bin, wo eben doch in einem festen Haus ist, wo es auch etwas Beamtisches geht, sondern die Rote Grütze ist wirklich wild gesehen, denn 1980er Jahr in Berlin für mich.
Wild heisst auch links.
Ja, aber links, jetzt nicht links im Sinn von links-links, sondern einfach aufgeklärt, emanzipiert, unabhängig, das ist wichtig. Sie haben sich niemand reinreden lassen. Sie haben ein sehr Event oder sehr ein ereignisreiches Theater gemacht, auch Mitspieltheater. Es ist einfach sehr aufgelegt, sehr berühmt. Es sind ja eigentlich die beste, also die bekannteste deutsche Theatergruppe gesehen auf diesem Gebiet und sind auch verfilmt worden und so. Also wirklich ganz tolle Leute, wahnsinnig emotionale, starke Persönlichkeit, von der ich extrem viel gelernt habe.
Und dort ist deine Beziehung zu Berlin entstanden, wo eigentlich bis auf den heutigen Tag geht.
Ja. Mhm. Ich bin erstmal nur als Penner dorthin gekommen.
Als Penner?
Ja, mit dem Schloss.
Nicht als Pendler, als Penner.
Ja, als Penner. Ja.
Machen wir Musik und reden weiter mit dem Dani Levi, der heute kein Penner ist. Blick hat geschrieben, Starregisseur auf Seite 1.
Ja, ich viel verzahlt, also, aber das Schrift.
Da sieht man, was aus einem Penner alles werden kann. Das ist ja unglaublich. Was hören wir als Zweites?
Ja, wenn das stimmt auf dem Zettel, dann hören wir jetzt Graveyard von Feist.
Mir ist der Dani Levi, der Schauspieler war, auch eben im Film und im Fernsehen gespielt hat. Aber viele Schauspieler haben das Gefühl, irgendetwas Höheres muss noch kommen, nämlich Regisseur, oder? Also angefangen von wem? Ja, Angelina Jolie, du, Maria Schrader, deine Partner. Am Schluss haben alle das Gefühl, ich will nicht der sein, der einem Regisseur folgt, sondern ich will selber sein.
Ja, also bei mir ist es ein bisschen umgekehrt gewesen. Ich eigentlich von Anfang an wollte Regisseur werden und dann bin ich quasi wie die Jungfrau zum Kind irgendwie zur Schauspielerei gekommen und habe gemerkt, dass ich ehrlich gesagt ganz schön gefordert bin und auch, dass ich das auch echt schwierig finde, vor der Kamera wirklich entspannt sein und durchlässig. Mhm. Und dass ich vielleicht gar nicht so die richtigen Voraussetzungen habe als Schauspieler, wirklich ganz grosse Karriere zu machen, wenn ich vielleicht einfach auch ein bisschen schüchtern bin oder zu wenig exhibitionistisch auf eine Art.
Exhibitionistisch? Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben über Narzissmus,
ja,
oder?
Ja.
Ich glaube, Schauspieler oder Leute in den Medien generell, die müssen immer eine gewisse Portion von Narzissmus haben. Aber bei vielen überbordet. Was erlebst du da? Schwierig mit Stars umgehen, oder?
Ich finde nicht.
Du nicht?
Nein.
Mit also dir sind sie alle nett?
Ja.
Weil du so nett bist, weil du ein gutes Herz hast?
Nein, und wenn ich sie auch...
Weil du nicht aggressiv
wenn
bist? Ab,
also wenn ich von Anfang an keine Show mache, auch ich selber nicht. Ich bin kein Regisseur, der irgendwie so jetzt... wo will kommunizieren oder wo will vermitteln, ich bin irgendwie ein cooler Typ und weiss alles,
ich bin der Star. Und so wie der Oliver Stone und vielleicht ein Tarantino.
Bin ich gar nicht, sondern ich bin jemand, der sehr verwundbar ist, der sehr zeigt, wo er unsicher ist, dass er selber ein Suchender ist, dass ich selber jemand bin, wo nicht die Weisheit mit Löffel gegessen hat, sondern der ausprobiert. Und das lieben Schauspieler sehr und lassen ihre Attitüden und ihr Behavior ganz schnell fallen. Das ist
okay.
Überhaupt nicht das Thema.
Also, deine ersten Erfolge sind ein bisschen aus deiner Welt rausgekommen, aus der jüdischen Welt.
Mhm.
Oder mit Schuggen, dann natürlich «Alles auf Zucker», wo glaube ich der allergrößte Erfolg war.
Mhm.
Eine jüdische Komödie. Und die Frage ist eben, ist das etwas gewesen, was du hast können machen in Deutschland, was ein Nicht-Jude nicht hätte können machen?
Also ich habe auf jeden Fall eine Nische genutzt, die sich mir oft da hat. Und nicht aus kalkulatorischen Gründen, sondern wie ich natürlich gespürt habe, über einige Jahre in Berlin und über die doch sehr bewegende Lebensgeschichte von meiner Familie und von meiner Mutter, die ja in Berlin geboren ist. Und
wann ist sie in die Schweiz gekommen?
39.
Also gerade im letzten Moment?
Im letzten Moment, also nach der Reichskristallnacht noch. Das
ist 38,
November 38 ist mein Grossvater dann schwarz über die Wiese, heisst das, hat der Fluss bei Basel, über die Wiese gestiegen und hat dann aus der Schweiz raus Fluchthelfer angestellt und dann sind meine Mutter, ihre Schwester und meine Großmutter schwarz mit falschen Papieren in die Schweiz gekommen und haben dann da im St. Jakob dort irgendwie im Flüchtlingslager gelebt. Und die Geschichte und auch die abbrochene Geschichte mit Deutschland und dass sie eigentlich in Deutschland aufgewachsen ist, in die Schule gegangen ist am Anfang, und ich dann quasi aus völlig anderen Gründen 1980 nach Berlin zurückgezogen bin.
Wie hat sie das gefunden?
Das hat sie gar nicht lustig gefunden, erstmal. Nein, das ist, ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst, was das für die Familienhistorie eigentlich genau bedeutet. Und, wie ich vorher beschrieben habe, aus Grund vom Theater, von der Freien Theatergruppe und von Berlin und von der Faszination für die Stadt und für die Anarchie, die dort gerade gesehen ist und für den Umbruch und alles mögliche Hausbesetzer sehen und was weiß ich. Bin ich dort und habe völlig aus den Augen verloren, was das eigentlich für meine Mutter bedeutet. Mhm. Und das ist dann erst mal ein paar Jahre so geblieben, bis ich plötzlich gemerkt habe, Mensch, ich bin als Jude, als jüdischer Künstler, als jüdischer Filmemacher in Berlin und das hat auch einen Sinn. Und dann habe ich angefangen, übrigens sehr stark auch durch den Einfluss von Maria Schrader, in der Zeit,
wo wir
zusammen waren, haben wir angefangen.
Aber sie ist ja nicht jüdisch, aber
nein,
sie hat sehr jüdisch. Viel Affinität zum Judentum. Sie hat jetzt einen Film gemacht von der Schalev, da Liebesleben und jetzt über den Stefan Zweig.
Genau.
Ist das jetzt durch dich gekommen, ihr Interesse und vielleicht ihre Affinität zu diesem Thema?
Ich glaube, sie hat das schon vom Elternhaus her mitgebracht. Also sie ist sehr philosemitisch aufgewachsen und hat sehr ein bewusstes und auch historisch geprägtes Elternhaus gehabt, das also sehr aufgearbeitet hat die ganze Zeit. Die haben in der Nähe von Sachsenhausen gelebt. Also das ist irgendwie...
Also von Konzentrationslager.
Ja, und das ist irgendwie so, also schon in ihrem ein grosses Thema gesehen, aber durch die Liebesgeschichte mit mir Jod, hat sie mich schon nochmal klar gestoßen auf die Wurzel und das ist eine sehr intensive Liebesgeschichte und aber auch eine sehr jüdisch ausprägte Liebesgeschichte. Mhm. Und durch das haben wir dann eben an dem Stoff wie Schuggen zum Beispiel geschafft und ich bin von dort weitergegangen.
Und wie hat deine Mutter darauf reagiert, dass du eine Deutsche zur Frau genommen hast?
Das ist nicht so eine einfache Frage. Also sie hat schon erstmal befremdet reagiert. Also ich bin ja davor schon mit der Anja Franke zusammen, sie ist auch eine Deutsche. Aber sie hat dann natürlich den Charme von diesen Frauen auch erlegen. Und wie mein Vater übrigens auch. Und haben sie dann schon gespürt, dass das halt auch Frauen sind, die mir gut tun, die mir lieben, die ich liebe, die auch gut zusammenpasst, obwohl das jetzt keine jüdischen Frauen sind, sind das trotzdem Frauen, die auch zum Judentum oder zu unserer Art zum Leben und auch zu, übrigens, zu unserem Humor grossen Beziehung haben.
Ist denn deine Mutter dich in Berlin besuchen?
Später, ja, also meine Eltern, ja, später schon, ja, aber es hat ein paar Jahre gedauert, ehrlich gesagt. Ja. Und es war für sie ein grosser Prozess gewesen, dann auch nach Berlin zu kommen und dann wieder nach Moabit zu fahren, wo sie eben aufgewachsen ist, die Strasse, die
das ist ehemalige Arbeiterviertel oder heute noch,
ja,
sogar.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ist sie das dann besuchen? Ist, ja, das Haus noch gestanden?
Nein.
Nicht mehr gestanden.
Nein.
Und du wohnst jetzt in Schöneberg, Berlin-Schöneberg, ja, also im alten West-Berlin.
Ja.
Weil irgendwann 89 ist ja dann alles anders geworden. Und die Leute, die schon in Berlin waren, haben gesagt, zu denen gehen wir gar nicht. Sonst sind dann irgendwelche andere Leute gekommen, so aus Baden-Württemberg, ja, die das cool gefunden haben, nach Mitte zu gehen. Ja. Aber du bist eigentlich ein alter West-Berliner geworden.
Ja. Ich habe ja lange in Wilmersdorf gelebt, wo so ein bisschen so ein Bäh-Bezirk ist, wo man irgendwie so nicht so wohnt. Und bin aber dort, bin in der, ja, ich habe ja fast 16 Jahre in einer WG gewohnt, richtig, mit ganz vielen Leuten zusammen.
Auch mit der Maria dort noch?
Auch mit der Maria und vielen Leuten, auch mit, was weiß ich, egal, jetzt auf jeden Fall wirklich sehr viele Leute durch die WG gegangen. Und bin dann erstmal tatsächlich 3-4 Jahre nach Mitte gezogen, mit Prenzlauer Berg, dort beim Zionskirchplatz, und bin dann zurück nach Schöneberg. Und der Akazienkiez, wo ich drin wohne, ich meine, du kennst ja Berlin ein bisschen, ist ja auch ein sehr historischer Bezirk, wo auch in den 70er, 80er Jahren natürlich vor allem die Esoterikbewegung war, die ganzen Dharma-Buchläden, Zeitgeist, bla bla und so weiter. Dann war der Lesbe-Kiez ganz stark.
Fühlst du dich dort aufgehoben?
Also nein, aber das, ich sage einfach nur, es ist irgendwie einfach ein gewachsener, organisch gewachsener Kiez. Und keine irgendwie neu gebaute, gentrifizierte Schickimicki-Höhle.
Also, und du hast eine Karriere müssen machen in Berlin, hast dann eben angefangen Film machen, zum Teil Erfolg, grosse Erfolg. Und die sind zum Teil lustig. Ein Thema hast du dann auch noch aufgegriffen, das mit dem Adolf Hitler. Und hast dort die definitive Adolf-Hitler-Verarschung machen, obwohl wir ja Charlie Chaplin in dieser Rolle schon mal kennt haben. Ist noch schwierig gewesen. Ich habe es ein bisschen schwierig gefunden, den Film.
Ja, bist leider nicht allein gewesen. Und ich bin der Meinung, wenn ich das jetzt so darf öffentlich sagen, dass es der verkannteste Film von mir ist. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich mit meinem stärksten Film oder einer von meinen stärksten Filmen.
Ist das, weil ich so viel Ablehnung bekommen? Genau,
nein,
ist das
nein,
die Reaktion?
Nein, einfach, weil es ein sehr schlauer, intelligenter, smarter und wie ich auch finde, sehr mutiger Film ist. Und mir ist schon Mut abgesprochen worden. Und
ist das?
Ist eben, ja, für den Film schon. Also sie haben eben gesagt, er hat es nicht richtig getraut, richtig auf den Putz zu hauen. Aber das war genau der erste Reflex, den ich gerade nicht hatte. Ich wollte eben nicht die ultimative Verarschung von Hitler machen. Wie das, Entschuldigung, das muss man nicht 2007 noch machen. Das ist wirklich, also ist durch. Also einer, der schon seit 60, 70 Jahren tot ist, dann bei dem muss man jetzt nicht nachtragen fassen. Und für mich ist wichtig, der Untertitel ist so die wirklich wahre Wahrheit über Adolf Hitler. Und das habe ich
auch
wirklich versucht.
Ein bisschen bemühend war, der Untertitel.
Der Untertitel ist sicher auch ein Stück ironisch gewesen, aber er hat im Kern etwas beinhaltet, was mir wichtig war, nämlich etwas erzählen über eine Systematik vom Dritte Reich und vom Nationalsozialismus via schwarze Pädagogik, was später der Haneke in das Weiße Band gemacht hat. Mir ist darum gegangen, über die Alice Miller, die Kindheit von Adolf Hitler, das Kapitel, das tolle im Drama des begabten Kindes, das, und das hat nichts mit Empathie zu tun, sondern etwas über Aufklärung, wie die schwarze Pädagogik damals als Vorreiter bzw. Vorbereitung für den Nationalsozialismus funktioniert hat. Und ich finde den Film, ich habe ihn jetzt vor ein paar Monaten wieder gesehen, es hat so eine Aufführung im Zoopalast in Berlin und bin selber mit etwas bangen gefühlt dort hingegangen und habe irgendwie gedacht, vielleicht gebe ich jetzt allen Kritiker recht, die irgendwie den Film damals zerrissen oder Mardi gemacht haben und ich bin drin gesessen und ich bin so begeistert gesehen über meinen eigenen Film. Es klingt
großartig.
Blöd.
Es und beim neuen blöd. Film ist das auch jetzt passiert?
Ja, der neue Film ist natürlich frisch. Nein, es klingt
über
jetzt
den
so.
Reden wir jetzt.
Ja,
über den müssen wir im Detail reden, weil das ist ein bisschen auch ein Thema von unserer Zeit, das ein bisschen brisant ist, nicht ganz so brisant wie die Geschichte oder eben die Persiflage von Adolf Hitler. Was ist der nächste Musiktitel?
White Wedding von Whip.
Nothing fair in this world, there's nothing safe in this world, there's nothing sure in this world, there's nothing pure in this world. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. And it's a nice day for a white wedding.
Schöne Musik bringt er mit, der Dani Levi. Der neue Film, der kommt jetzt bei uns ins Kino. Die Welt der Wunderlich, ich habe ihn natürlich schon gesehen. Und ich habe ihn wirklich sehr, sehr amüsant gefunden. Es ist eine Komödie aus der heutigen Zeit, wo eben alle Leute am Handy sind und eigentlich ADHS haben, so eine Familie. Wie könnte man dem sagen, was ist eine Mischung von Adam's Family meets Little Miss Sunshine meets Voice of Switzerland, oder wie würdest du es bezeichnen?
Ja, ich finde das gar nicht schlecht, was du da brandest. Es ist eine anstrengende, dysfunktionale Familie, die sich aber sehr liebt und sich auch sehr braucht. Das ist eigentlich
ja,
Familie,
sehr liebt. Naja.
Ja, eigentlich im Grund. Ich glaub,
Im Grund, aber sie beschimpfen sich ununterbrochen.
Ja, natürlich. So wie es halt ist in besten Familie.
Das?
Ja, aber hallo, Entschuldigung.
Das kennst du.
Also wir haben uns relativ wenig beschimpft, weil wir einfach sehr verklemmt gewesen sind. Aber ja, nein, das ist schon ein bisschen so.
Aber hättest du gern?
Ich finde alles, was ausgesprochen ist, finde ich erstmal grundsätzlich gesünder als Sachen, die man in sich reinfrisst. Das Problem bei uns daheim ist schon ein bisschen gesehen, dass sehr wenig Privates und Intimes, Emotionales besprochen worden ist. Bei den Wunderlichs ist es so, dass sie wirklich eigentlich ein riesen Liebespotenzial haben. Sie haben ja, es ist eigentlich eine interessante, tolle und sehr durchlässige Familie.
Und total chaotisch.
Sehr chaotisch und sehr anstrengend. Ich meine, man muss es wie immer sehen. Im Zentrum steht die Mimi Wunderlich. Das ist die Hauptfigur, was mir wichtig ist, nach so vielen Filmen mit männlichen Hauptfiguren endlich wieder einen Film mit einer Frau zu machen, mit einer Frau in der Hauptrolle.
Katharina Schüttler.
Katharina
macht
Schüttler,
das hervorragend.
Ganz toll, ja, das ist super.
Sie singt, aber sie singt zwar nicht, aber sie singt. Sie ist eine Sängerin, muss man noch sagen.
Ja.
Und ich hatte dich vorher schon gefragt und dachte, kann die so gut singen und gleichzeitig so gut spielen? Die Antwort ist nein.
Doch, schon, wir haben es nicht aufgenommen. Um nochmal zurückzukommen, es ist eine Familie, die wirklich wo halt eine anstrengende Geschichte hat und die meisten haben eben irgendwie Psychomacke.
ADHS, da habe ich das Gefühl gehabt, zum Teil.
Ja, zum Teil.
Alkoholiker.
Alkoholiker ist der Ex-Mann, der gehört jetzt nicht zur Familie, genau. Aber
ja,
klar,
wieso?
Das ist.
Der gehört doch zur Familie. Ja, ist ja der Vater vom Sohn.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja.
Nein, aber er ist jetzt nicht blutsverwandt, sagen wir mal so. Und dann, klar, der Vater von der Mimi, gespielt von Peter Simonischek, ist manisch depressiv. Also es geht wirklich, also mir war ein Anliegen, gewesen, einen Film zu machen über heutige, akute oder heutige, wahre Gesellschaft, von Leuten, die eben auch psychische Probleme teilweise haben. Und ich meine, Psychoprobleme sind einfach auch in der Mitte von unserer Gesellschaft angekommen. Da gibt es gar keine Diskussion mehr. Das ist ein grosses Thema und wir wissen alle, dass das Leben anstrengend ist und viele Leute verzweifeln.
Mhm.
Und das ist für eine Familie einfach ein sehr guter Nährboden, übrigens auch für eine Komödie.
Für eine Komödie, wo dann natürlich muss ein Happy End haben, ohne dass man viel zu verraten oder kein Spoiler da. Aber logisch, am Schluss gehen nicht alle in die Klapsmühle.
Nein, gar nicht.
Die
leben nein, sie haben schon einen Weg gefunden. Mit ich will jetzt gar nicht so viel zu erzählen, aber es ist ja, ich meine, wichtig ist ja auch bei diesem Film, dass es ein Film ist, wo lustig ist, wie du
ist
ja das bestätigst.
Ich kann also müssen öfters schmunzeln und noch öfters lachen.
Ja. Und ich glaube, was
hat
ich noch fast...
Hat Dialog.
Das freut mich, danke.
Die sind von dir, oder? Das hast du geschrieben?
Ich habe das Buch geschrieben, ja.
Und hervorragender Cast, muss man sagen.
Ja. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das merke ich jetzt, wo der Film die ersten Gehversuche macht und die ersten Vorführungen sind, die Leute sind wirklich sehr berührt. Es ist ein sehr emotionaler Film, es ist wirklich ein Film, wo die Leute wirklich sehr aufgewühlt und sehr, sehr glücklich und sehr strahlend irgendwie danach im Kino sitzen.
Genau.
Ich war gestern oben wieder in Frankfurt gesehen und es ist einfach so toll, nach dem Film zu den Leuten zu kommen. Ja. Ja.
Also gut, ist natürlich ein Cast, den man in Deutschland noch ein bisschen besser kennt als in der Schweiz. Der Peter Simonischek, dann natürlich Christiane Paul, hervorragend. Dann die von mir so geliebte Hannelore Elstner. Mhm. Und dann hat es noch einen Buben, der da als erster irgendwie, oder das erste Mal im Kino ist, der Evi Rodriguez, der einfach grossartig ist. Und ich habe einfach gedacht, die Schauspielerführung von dem Dani Levi in diesem Film ist grossartig.
Und das ist ein bisschen genau das, was wir am Anfang darüber geredet haben. Bei mir ist es so, es gibt keine Probe.
Was?
Nein, es gibt nichts.
Was, keine Probe? Die kommen einfach hin und sagen, was mache ich jetzt? Wissen die Leute nicht, wer sie sind?
Doch, es gibt ein Drehbuch. Aber ich meine, es gibt ein Drehbuch, sie haben ihren Text gelernt, aber es gibt nicht, was sonst beim Film eben so strukturiert, konzipiert oder irgendwie so vorbereitet ist, was ich aber ehrlich gesagt auch ein Spoiler finde, das gibt es bei mir nicht. Die Leute kommen aus der Maske, aus der Garderobe, es gibt mindestens zwei Kameras, die wir immer drehen und ich steige sofort in Szene rein und sage, spielt einfach los.
Aber tut man nicht so eine Art Charakterdiskussion machen, so ein bisschen Backstory, wo man sagt...
Ich rede jetzt vom Drehen. Okay. Ich rede vom Drehen und dadurch ist, und jeder Take, den wir machen, darf wieder völlig anders sein. In der Regel ist es beim Drehen so, dass du eigentlich immer die gleiche Kontinuität behaltest, damit der Film easy zusammengeschnitten ist. Wenn jemand bei einem bestimmten Satz Glas aufnimmt, dann soll er das auch in allen weiteren Takes am gleichen Satz wieder aufnehmen. Damit man alles. Bei mir ist es nicht so. Bei mir ist es, und da meine ich, hat das etwas mit dem Chaos zu tun, was ich so wichtig und so kreativ finde, ist, dass ich den Schauspieler immer wieder sagt, probiert neu. Das versucht das, mach mal so. Es gibt keine Fehler bei mir am Set. Es ist egal, wenn jemand einen Hänger hat, wenn etwas nicht funktioniert. Ich will alle Angst möglichst rausnehmen aus der Situation, dass man voll aufgeregt vor der Kamera ist. Ich möchte, dass die Leute sich selber ganz viel trauen.
Aber tun sie sich da nicht auch ein bisschen verloren fühlen, hier und da? Weil sie sagen, irgendwie muss ich ja wissen, weil er hat ja als Einziger den ganzen Film im Kopf.
Also A sind die Schauspieler, die ich anstelle und jetzt auch gerade der tolle Cast, den ich jetzt bei «Die Welt am Wunderlichst» habe, wirklich sehr smarte und intelligente Schauspieler. Also es sind auch keine Anfänger. Das sind Leute, die sehr genau und sehr viel Erfahrung haben, wie sie mit Rollen umgehen, sich Gedanken darüber gemacht haben. Wir haben ja auch über Psychostruktur und über das Profil von der Figuren sehr lange geredet. Man geht durch Kostümproben, Maskenproben und so weiter. Also das ist ja, man ist ja schon vorbereitet. Aber ich finde jetzt trotzdem wichtig noch, ich finde das schon sehr besonders, dass man am Set nicht das Gefühl hat, du musst immer alles richtig abliefern, sondern dass du eigentlich viel stärker aus dem Instinkt, aus dem Impuls, aus der Spontanität raus Sachen kannst spielen, die eventuell gar nicht passen mit anderen Sachen, die du gemacht hast. Und mit dem Sammelsurium vom Material gehe ich an den Schnitt und dann schnitt ich so etwas zusammen, wie du jetzt, was mich wirklich extrem freut, wenn du das sagst, eben auch so erfrischend und so authentisch empfindest. Mhm. Und das entsteht meiner Meinung nach aus dem Arbeitsstil.
Wie oft machst du denn einen Take? Was ist so die höchste Grenze?
Eigentlich gar nicht so viel, für 3, 4, 5.
Nicht
so.
Mehr.
Nein.
Ah, aber irgendwann sagst du, ich habe eine Auswahlsendung und kann da irgend aus dem dann das machen, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert am besten.
Mhm. Und viel passt eben auch gar nicht zusammen. Da kommt manchmal das Script Continuity Girl, also die Person, die darauf achtet, dass eben die Anschlüsse richtig sind, kommt dann zu mir und sagt, Levi, das passt nie zusammen, das kannst du nie zusammenschneiden.
Und dann sagst du ihr?
Das ist mein Problem, das ist alles okay. You're doing your job, es ist wunderbar, dass du mich darauf hinweist, aber wir machen es weiter so.
Und dann, wie lange musst du dann schneiden, damit es dann irgendwie aufgeht?
Es ist in dem Fall jetzt schnell gegangen. Also ich habe den Film jetzt in 12 Wochen glaub, geschnitten gehabt. Das ist eigentlich relativ easy gegangen.
Okay. Der spielt ja zum Teil in der Schweiz. Es geht dann um eine Castingshow, die seltsamerweise in Zürich soll stattfinden, was in der realen Fernsehwelt natürlich, und zwar eine internationale Castingshow, nicht realistisch ist, weil so etwas würde natürlich in Deutschland stattfinden, weil dort hat man die grösseren Studios, dort ist man näher dran, dort hat man ein grösseres Publikum. Warum sind wir auf die Schweiz gekommen? Oder du bist auf die Schweiz gekommen? Einfach weil du hast den Mike Müller engagiert.
Genau, ich habe den Mike Müller. Nein, ich finde es durchaus realistisch. Natürlich wird in der Schweiz, wenn sie eine grosse Show machen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heisst, nicht im Studio dreht, sondern irgendwo am Bodensee in so einer grossen Halle, Mehrzweckhalle. Das wird in der Schweiz auch gemacht, das haben wir auch gemacht. Wir sind jetzt einfach im Pforzheim in eine Halle gegangen, aber letztendlich ist es ein Studio in Zürich. Das ist völlig egal, wie das, finde ich, wie das in der Realität letztlich aussieht. Fakt ist ja nur, es ist eine grosse Show. Und ich habe einfach eine Herausforderung gebraucht für die Hauptdarsteller oder für die Hauptfigur Mimi, dass sie eben am Schluss nicht einfach nur, was weiß ich, glücklich am Meer steht, wie man manchmal in so komischen Romantic Comedies sieht oder irgendwie ihre Oma in den Arm nimmt, sondern dass sie tatsächlich nochmal eine massive Herausforderung eben am Schluss hat, und das ist die riesige Schweizer Castingshow.
Genau, aber es ist ja dann auf eine Art und Weise eben auch noch ein bisschen so ethnisch, oder? Eben früher hast du jetzt Jüdisch gemacht, da gibt es Türken, die türkische Comedy machen. Du nimmst die Schweizer als Comedy jetzt da. Die Schweizer Figuren, oder?
Ja, das ist ja meine Heimat.
Also das bedeutet, ist ja für das deutsche Publikum in erster Linie. Die Schweizer werden da als noch coolige Figuren, können nicht recht deutsch und so, aber sind eigentlich sehr sympathisch, aber ziemlich harmlos.
Ja, ich sehe es gar nicht so. Ich finde, ja klar, sie sind jetzt nicht die, also das stimmt schon, die dysfunktionale Familie ist definitiv aggressiver als Schweizer. Aber es ist nicht viel Screentime für die Schweiz gesehen. Und der Teil, der quasi in der Schweiz spielt, ist ein relativ kleiner Teil. Und trotzdem ist mir wichtig gesehen, in diesen wenigen Minuten, ich weiß nicht, für die Viertelstunde, die in der Schweiz spielt, dass es trotzdem, wenn man es genau anschaut, ein wirklich spezifisches Schweizbild ist.
Ist es auch. Und das ist auch gut gemacht, muss ich sagen. Du willst jetzt einen Film machen in der Schweiz oder über die Schweiz, über den Frau Münsterpostraub, der vor vielen Jahren passiert ist. Post gibt es nicht mehr, den Film gibt es auch noch nicht.
Nein.
Wie lange dauert das Drehbuch schreiben? Ich glaube 10 Jahre, oder wie viel?
Bei mir hat es schon einmal 10 Jahre gegangen. Nein, das darf ich jetzt nicht tun. Die Produzenten werden jetzt bald.
Ich habe gehört, die arbeiten seit über 10 Jahren schon an dem Thema. Post gibt es nicht mehr.
Ich bin der vierte Regisseur, der da ist. Und,
was ist denn da so komplex?
Du, es ist was ist so komplex? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist bisher einfach unentschieden gehandelt worden, ohne dass ich jetzt weiss, was bisher passiert ist. Aber für mich war klar gewesen, dass ich wollte, möglichst viel recherchieren über den Stoff. Ich habe alle Posträuber getroffen. Ich habe alle Beteiligten von diesem Fall eigentlich zu Interviews getroffen. Ich habe sehr viel recherchiert und darum habe ich eigentlich neu angefangen und gesagt, wenn wir den Film machen, dann muss der Film wirklich auf festen Füßen stehen. Dann darf das nicht irgendwie ein komisches Heist-Movie sein, wie man geschrieben worden ist, dass ich jetzt so einen Ocean Eleven-Film mache. Weil das ist nicht der Stoff. Der Stoff ist genau die Dysfunktionalität von diesen Leuten,
Das paar Irre, es schaffen so viel Geld. Ja. Für 50 Millionen oder wie viel?
53 haben sie geholt und vor allem 20 haben sie auf der Rampe gestohlen, weil das Auto das gleiche war. Das ist ja mit dem Fiorino, wo sie dort reingefahren sind. Das ist einfach, und dann das Ganze, wenn man bedenkt, es ist nicht 2016, es ist 1997 passiert, auch die Videoüberwachungen sind noch nicht gut gewesen, Fingerabdrücke hat noch lange gut, man hat alles müssen nach Bern schicken und so, die Polizei ist schon noch nicht so gut ausgerüstet gewesen. Aber trotzdem, es ist schon interessant, auch wie das Schweizer Volk damals auf den Postraub reagiert hat. Und das Ganze, was letztlich auch politisch ausgelöst hat, was es für die PTD bedeutet hat, was es irgendwie letztendlich wahrscheinlich auch für die SVB bedeutet hat, dass
alles Ausländer gewesen.
Also 8 Ausländer irgendwie unsere heilige Schweizer Post beraubt haben. Und das ist ja alles irgendwie Benzin ins Feuer von, ich sage jetzt mal, von einer SVB-Politik und so. Das sind ja alles so Sachen, wo...
das kommt im Film vor.
Du, wir sind am Entwickeln, also ich meine...
Aber Post gibt es ja nicht mehr, vor Ort können wir nicht mehr drehen.
Ja, das werden wir schon noch.
Nein, und der kommt ja ein Lidl rein. Jetzt heisst er deine Frau Lidl. Ist das irgendwie Zufall oder ist das ihre Familie, die da jetzt so ein Lebensmittelgeschäft rein tut?
Ja, nein, das ist ihre Familie. Das ist natürlich, sie ist Alleinerbin.
Das ist aber ein guter Zufall, oder?
Ja, das ist ein super Zufall.
Okay.
Also vor allem, ich habe ja Werbung für Aldi gedreht und meine Frau hat als Maske mitgemacht. Das ist sehr lustig.
Sie ist Maskenbild.
Ja, sie ist Maske.
Gut, also, reden wir jetzt noch über vielleicht doch die Situation, wie sie sich in Deutschland präsentiert, wo du ja vor Ort sehr viel mit überkommst. Was ist der erste Musiktitel?
Travis ist die Band und Sing heisst der Song.
Baby, you can go.
Im Film «Die Welt der Wunderlis» hat es sehr viel tolle Musik, unter anderem auch diesen Song. Also, Dani Levi, du lebst in Berlin. Berlin hat sich sicher einiges geändert seit dem September vom letzten Jahr. Wie erlebst du so die Stimmung, wie sie heute ist in der Bevölkerung?
Also ich wohne jetzt natürlich in einem relativ, wie soll ich sagen, früher würde man sagen, in einem weissen Quartier. Nein, es ist, ich wohne in einem sehr moderaten, bürgerlichen Quartier, wo, also Schöneberg ist jetzt, gibt es keine AfD oder kaum.
Nicht?
Das ist, nein.
Jetzt bei den Wahlen, die vor kurzem in Berlin, in Berlin ist nicht. Ja relativ hoch, es ist gegen 20% gegangen, auf glaube 18% oder so, also sehr hoch. Man gefunden,
in Berlin? Nein, im Moment. Nein.
Ja, dort bei den Wahlen, da, um da euer Bürgermeister oder Regierender.
Nein, sie sind schon bei 13, also ich bin jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
Aber du bist noch Schweizer, du kannst nicht wählen.
Nein, ich kann nicht wählen, natürlich. Nein, das ist nicht. Ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt platzt die Eiterbühle. Jetzt sieht man, was los ist.
Ja, die Eiterbühle. Und was ist denn, was kommt für?
Es ist einfach, dass es in jedem Land, ich glaube, es ist in jedem europäischen Land so, dass es einfach ungefähr, ich würde mal sagen, 20-30%ige Bevölkerungsteil gibt, wo einfach rechts ist, wo sowohl rassistisch ist auf eine bestimmte Art oder zumindest ausländerfeindlich, wo antikulturell ist oder antimultikulturell, wo auch natürlich dazugehörig anti-islamistisch ist, antisemitisch ist und so weiter. Das ist einfach, jetzt wissen wir, dass es ist. Wir haben es eigentlich immer gewusst, Roger.
Aber es ist unterdrückt worden,
als wäre alles okay und irgendwie ist alles, wir sind alle souverän, wir sind alle irgendwie sozialdemokratisch, alle in der Mitte der Gesellschaft, das stimmt eben nicht. Man hat immer gewusst, und auch wir als Juden, wir haben immer gewusst, es gibt mindestens ungefähr 20%ige Teil der Bevölkerung, der eigentlich latent antisemitisch ist, zum Beispiel jetzt.
Und, aber könnte das auch kippen, dass es dann mal mehr sind, oder?
Also da bin ich ehrlich gesagt relativ optimistisch, dass es jetzt aufgeplatzt ist, dass wir jetzt wissen, was ist. Jetzt müssen die sich erstmal bewähren. Jetzt sind
die
sie
bewähren
da,
sich überhaupt nicht. Die sind ja nicht in der Regierung.
Ja,
die
aber,
gar nicht,
ja, sie kommen jetzt überall. Sie kommen jetzt aber überall ins Parlament.
Ins Parlament ist das eine. Aber in der Regierung sind sie nie.
Nein, sind sie noch nicht. Das ist, das wird, ich meine, zum Beispiel in der Schweiz ist SVP in der Regierung. Und
aber es ist eine traditionelle Partei, die gewachsen ist über viele Jahrzehnte. Ist etwas anderes als etwas,
und sie sind in der Schweiz als Mater. Das ist ja so. Es ist ja wirklich, ich meine, man weiss doch inzwischen, heute sind doch die Rechten, die neoliberalen Rechten oder wie auch immer man das bezeichnet, sind ja sehr charmante, gewiefte, eloquente Menschen. Das sind ja keine Dumpfbacken.
Also die Frau Petri oder die Frau von Storch und so.
Aber ich rede vom Josef Haider früher, ich rede zum Teil von den Leuten in der SVP hier in der Schweiz. Natürlich sind das Leute, die sind ja auch kulturell, das sind ja keine Dumpfbacken. Und wir müssen uns auch ein Stück davon lösen, dass man so sagt, so die im rechten Ecke, das sind alles irgendwelche voll primitiven Idioten. Das sind so die alten MPD-Glatzen oder so. Dass sie
Sie machen mit denen Sachen. Wenn die Frau Petri plötzlich sagt, ich brauche das Wort völkisch wieder, mag sich vielleicht erinnern, das Nazi-Blatt offiziell hat geheißen, völkischer Beobachter. Aber das hat dann gar nichts zu tun mit dem. Dann macht sie natürlich irgendwie eine Verbeugung gegen rechts aussen.
Absolut. Und das wird ihr auch, also das wird auch nicht durchgehen.
Nicht?
Das glaube ich nicht, nein.
Aber hast du das Gefühl, dass sie schon auf dem Top sind? Die sind jetzt eben, glaube bundesweit hat man jetzt so die Sonntagsfrage gestellt, sind es etwa bei 13-14%. Das heisst, 86% von denen, die dann gehen wählen, sind nicht AfD. Hast du das Gefühl, dass da der Top erreicht ist? Vor allem, weil sich jetzt auch die Flüchtlingsfrage entspannt hat. Es ist nicht mehr die ganz grosse Krise. Und die Umfragewerte von der Frau Merkel sind wieder sehr weit oben.
Also ich glaube, wenn du mir ganz ehrlich fragst, vielleicht mag das pessimistisch klingen, meine realistische Einschätzung ist, dass eine rechtspopulistische Partei fast in jedem Land, wie ich vorher gesagt habe, zwischen 20-30% ungefähr hat. Das ist etwa das, wo wird entstehen. Ich glaube übrigens nicht alle aus klaren Rechtsaussenhaltungen in der Politik, sondern es sind viele Protestwähler. Es sind einfach viele Wähler, die sagen, wir wenden uns gegen also grundsätzlich gegen Politkasten. Sie sind korrupt, sie sind nicht ehrlich, sie vertragen sich nicht miteinander. Sie sind,
Lügenpresse.
Wie auch immer. Also es ist auch wirklich Protest gegen die etablierten Parteien. Man hat zum Beispiel gesehen in Sachsen und in Thüringen, dass viele Leute auch Erstwähler gewesen sind, also Leute, die bisher gar nicht an die Urne gegangen sind, die irgendwie die einfach gesagt haben, ich wähle nicht die bestehenden etablierten Parteien, jetzt wähle ich die AfD, weil das ist einfach eine Gegenpartei. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Gut, also im Osten ist natürlich besonders virulent, die brennen dort Asylheime viel mehr und viel öfters. Ja. Die haben ja den demokratischen Prozess von der alten Bundesrepublik nicht gemacht, sondern sie sind direkt vom Nationalsozialismus sind sie zu den Kommunisten. Sind also Sieger gewesen.
Ja, aber der Kommunismus am Anfang ist natürlich nicht so diktatorisch aufgebaut wie am Schluss.
Aber sie haben nie müssen irgendwie sich ernsthaft mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, weil das sind die anderen gewesen, oder? Die dort
auch
nicht im
Westen. Ja, sie haben schon müssen aufräumen. Also es ist eine sehr starke Entnazifizierungskampagne in der DDR gewesen. Es ist einfach nicht genauso wenig konsequent durchgeführt worden wie im Westen.
Also, dann bist du dort eigentlich am richtigen Ort. Du wirst dort bleiben, deine Kinder werden Deutsche sein und werden dort ihr Leben verbringen. Wie ist das für dich?
Also meine Kinder könnten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, es leider noch nicht gemacht, aber wir haben es noch auf der Agenda. Die können durchaus einen Schweizer Pass kriegen und das finde ich, sollen sie auch kriegen.
Nein, aber sie fühlen sich als Deutsche?
Sie sind Berliner, klar, sie wachsen in dieser Stadt auf.
Und du wirst dort bleiben bis at the end of the day. Weil eben, wenn du jetzt kommst langsam, wie habe ich das Gefühl, irgendwie, jetzt macht er 15 Minuten in einem Film, den ersten Film ganz, hast schon mal einen Schweizer Tator gemacht,
etc. Du meinst, ich jetzt
Homecoming, ja.
Ja, du, ich meine, ich mag, also ich will in der Schweiz einfach gut behandelt.
Und in Deutschland nicht?
Doch, in Deutschland auch, aber auch in der Schweiz. Und ich genieße es hier. Ich genieße die Arbeit, die ich hier mache. Ja. Und ich habe ja letztes Jahr ein tolles Theaterstück gemacht am Schauspielhaus in Zürich. Ich mache nächstes Jahr eins in Basel. Und so, das wird, also ich glaube, das wird schon. Also die Schweiz hat durchaus einen Magnet immer noch für mich.
Genau, wirst du überall gut behandelt, inklusive bei Radio 1. Oder?
Ja.
Ist doch gut.
Jetzt könnten wir es quasi küssen, aber
genau,
aber nicht.
Wir können einfach den Vorhang ablassen. Wir sind am Schluss von der Sendung, ich habe das so als Schlusswort, habe ich das versucht, ein bisschen dir Stichwort zu geben, hat nicht ganz so funktioniert, müssen wir vielleicht nochmal üben. Nein, danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch Musiktitel zu gehört? Was ist der
Einer, dann würde ich sagen, lass uns doch mit der Schweizerin, mit der Sophie Hungel enden, Le Vent nous portera.
Okay, danke vielmals dir, Dani Levi. Das war der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Radio 1 Schlagzeilen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.